Ich denke, das ist eine normale menschliche Tendenz, die wir haben. Und ich würde behaupten, dass wir alle so wie eine Grundüberzeugung haben, die dieser Gleichung hier entspricht. Jetzt sind wir wieder am falschen Ort. Du kannst mal zwei vorwärts machen. Ich glaube, wir machen es wirklich zusammen besser. Das ist am einfachsten. Ich habe das Gefühl, wir haben alle eine Grundüberzeugung, die dieser Gleichung hier entspricht. Frei von Not und Elend plus selbstbestimmt Leben, das führt zu Glück. Unser Bibeltext von heute Morgen stellt die Gleichung auf den Kopf. Und einmal mehr sind wir eingeladen zu einer himmlischen, zu einer göttlichen Logik. Kannst du eins weiter? Und zwar habe ich einen Text gewählt aus Matthäus 11, Verse 28 bis 30 und habe meiner Predigt den Titel gegeben, mit Jesus an einem Strick ziehen. In meiner letzten Predigt im Oktober haben wir ja einen Hosea-Text miteinander angeschaut. Ein Text, der relativ irritierend ist, weil Gott dort sein Volk Israel als störrische Kuh betitelt. Weil sie sich gegen ihn wenden, weil sie seine Weisungen über Bord werfen und in einer Art Gottvergessenheit umeinander gehen. Und wir sind dann im Neuen Testament gelandet, in Matthäus 11, da, wo wir jetzt heute weiterfahren. Und zwar bei dem Bild vom Joch, wo klar macht, dass Jesus mit störrischen Zweibeinern gut zurank kommt. Dass er sich eben mit uns identifiziert, dass er mit uns an einem Strick zieht. Und das ist auch die Passage, die ich jetzt heute gerne mit euch anschauen möchte. Und ich lese aus Matthäus 11, Verse 28 bis 30. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Der Text oder die Worte von Jesus, ja, die sind noch so zuversichtlich, oder? Die sind verheißungsvoll, einladend. Aber wenn wir den Kontext anschauen, wo Jesus das drin redet, dann muten die Worte auch ein bisschen paradox an. Der Kontext nämlich ist der folgende. Wenn wir im Kapitel 10 schauen, also im Kapitel vor unserem Text, dann wird dort beschrieben von Matthäus, wie die Jünger in Schwierigkeiten geraten, wie sie Widerstand erleben. Es heisst dort, dass Jesus sie wie Schaf unter die Wölfe schickt. Und das ist nicht unbedingt, klingt das nicht unbedingt nach einem leichten Joch. Oder dann in den Versen vor unserem Predigtext, auch im Kapitel 11, ist die Rede von Johannes dem Täufer, einem Vorläufer von Jesus. Er sitzt im Gefängnis und hat Zweifel. Auch das fühlt sich nicht so wahnsinnig angenehm an. Auch das redet nicht wirklich von Ruhe, sondern von Unruhe. Und dann im Kapitel nach unserem Text, im Kapitel 12, ist auch ein Bericht nach dem anderen, wie das Volk Jesus ablehnt, wie sie auf Distanz gehen, wie er Konflikte hat mit den Pharisäern, Spannungen. Und es ist sogar die Rede davon, dass die Menschen ein Komplott schmieden, dass sie sich Gedanken machen, wie man den Jesus am besten liquidieren könnte. Objektiv betrachtet läuft es also eigentlich überhaupt nicht gut für Jesus. Nach menschlichem Maßstab könnte man fast sagen, er ist auf dem besten Weg, an seiner Mission zu scheitern. Und genau da drin kommt diese Einladung. Genau zmitzt in die Umstände, zmitzt in die Schwierigkeiten kommt die Einladung und Jesus sagt, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Die Einladung zu kommen zieht sich wie ein roter Faden durch die ganze Bibel. Gott wird offenbar nicht müde, uns einzuladen in seine Gegenwart, in seine Gemeinschaft. Sogar noch im allerletzten Kapitel der Bibel kommt uns die Einladung entgegen. Wir lesen dort in Offenbarung 22, 17, der Geist und die Braut sprechen, komm. Und wer es hört, der spreche, komm. Und wen da dürstet, der komme. Wer da will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Wenn wir unseren Text von heute anschauen, Matthäus 11, 28 bis 30, in der Vorbereitung ist mir bewusst worden, dass es da wie drei Blickwinkel gibt. Oder wir könnten auch sagen, drei Schwerpunkte. Ich habe mir erlaubt, die Passage ein bisschen anders anzuordnen. Die Verse ein bisschen anders anzuordnen. Und dann werden die drei Schwerpunkte noch ein bisschen klarer oder deutlicher. Das sind zuerst mal die Adressaten. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Da beschreibt Jesus den Gemütszustand von den Leuten, die er ansprechen will. Es ist eine Einladung, die er ausspricht und zugleich auch ein Auftrag. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das ist ein Blickwinkel. Dann das Zweite, was uns hier auffällt, der zweite Blickwinkel ist die Selbstbeschreibung von Jesus, die Selbstoffenbarung. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und dann beschreibt er auch, charakterisiert er auch das Joch, das er zu bieten hat. Er sagt, mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Und der dritte Blickwinkel, der uns in diesem Text entgegenkommt, ist nachher die Absicht und das Ziel, das Jesus mit uns Menschen hat. Da sagt er, ich will euch erquicken und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Ich möchte diese drei Aspekte ein bisschen näher mit euch anschauen und anfange mit den Adressaten. Jesus sagt, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. An wer richtet sich die Einladung? Ich glaube, es sind zwei Gruppen, die hier gefragt sind oder eben angesprochen sind. Zuerst mal richtet sich die Einladung an alle Menschen, die noch keine persönliche Beziehung zu Jesus haben. Sie sind gerufen, ihn kennenzulernen, sind eingeladen, ihn als Erlöser anzunehmen. Das «Komm», das ist ein sogenannter Heilandsruf. Das ist ein Wort, das ich definitiv noch nicht gekannt habe vor der Vorbereitung. Es ist ein lustiges Wort. Aber tatsächlich steht in vielen Bibeln, über dem Abschnitt, den wir heute anschauen, steht als Titel der Heilandsruf. Es ist ein Ruf zum Heil. Menschen sind eingeladen, umzukehren, Schuld zu bekennen und dann in Jesus Vergebung zu erfahren. Und dann gilt, wer Ja sagt zu Jesus, der kann Geretteter nicht sein. Und wer Ja sagt zu Jesus, der wird nichts anderes, nichts geringeres als ein Kind von Gott. Das lesen wir beispielsweise im Johannes 1, 12, wo steht, all denen aber, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Das ist die eine Gruppe, die Jesus anspricht. Und dann denke ich aber auch ganz fest, dass Jesus sich auch an Menschen wendet, die ihn kennen, die vielleicht schon ganz lange mit ihm unterwegs sind. Und spannenderweise tut er da nicht Glaubenshelden ansprechen. Gott sei Dank. Er redet die Mühseligen und Beladenen, spricht er an. Weil das ist eine Tatsache in unserem Leben, dass auch wir Jesus-Leute kämpfen. Dass auch wir Jesus-Leute herausgefordert sind im Leben, dass wir konfrontiert sind mit Nöten, mit Versagen, dass wir konfrontiert sind mit Krankheit, mit Verlust. Das gehört alles zu den Dimensionen von unserem Menschsein dazu. Vielleicht ist in diesen Tagen, in dieser Zeit, auch in unserer Ausnahmesituation, wo wir jetzt gerade drinnen sind, vielleicht ist es in dieser Zeit so, dass dir Sachen über den Kopf wachsen, auch wenn du mit Jesus unterwegs bist. Dass Sorgen dein Herz verdunkeln, dass eine Sucht dich bindet oder eine unerfüllte Sehnsucht dich zweifeln lässt an der Güte von Gott. Und das ist die gute Botschaft vom Evangelium, dass Jesus dich anspricht, dich einlädt, in allem und trotz allem mit ihm verbunden zu sein. Mir kommt es vor, wie wenn es eine Einladung wäre zum Dennoch, wo wir im Psalm 73 auch begegnen. Da steht im Vers 23, dennoch in allem, trotz allem, dennoch bleibe ich stets an dir, denn du hältst mich bei meiner rechten Hand, du leitest mich nach deinem Rat und nimmst mich am Ende in Ehren an. Jesus wirbt um uns, um Menschen, die ihn noch nicht kennen, aber auch um uns, wo wir vielleicht schon lange mit ihm unterwegs sind. Es ist ein Beziehungsangebot, das er uns macht. Erstmalig, einmalig, aber auch immer wieder. Und was bestechend ist an seinem Angebot, ist aus meiner Sicht, dass wir eben eine freie Wahl haben. Jesus drängt sich nicht auf. Er bricht nicht in unser Leben ein. Er beherrscht uns nicht, sondern sein Anliegen ist, dass er unser Herz gewinnen kann. Jetzt gibt es eine Voraussetzung, dass wir uns da überhaupt angesprochen fühlen in diesem Bibeltext. Nämlich, dass wir uns Not überhaupt eingestehen. Dass wir Schuld bekennen. Und dass wir vielleicht auch realisieren, überall dort, wo wir versuchen, mit unserem Allem richtig zu machen, so eine Art Selbstgerechtigkeit zu haben und irgendwo Druck uns auferlegen, damit wir eben alles richtig machen. Ich glaube, dass ein Leben mit Jesus nicht ein Leben ohne Widerstand ist, aber definitiv ein Leben mit Beistand. Und darum ist das wie eine doppelte Einladung, wenn Jesus sagt, kommt her, die ihr mühselig und beladen seid. Und dann sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Da sagt er in zwei Aussagen, mit dem Joch und mit dem Lehren sagt er eigentlich das genau Gleiche. Wir können es anders übersetzen und sagen, folgt mir nach oder seid meine Jünger. Jesus lädt ein in eine Joch-Gemeinschaft. Das Joch, der Rolle hat heute Morgen gesagt, er hat gerne eins mitgebracht und aber nie eins gefunden. Das Joch ist nicht mehr so etwas Bekanntes heute für uns moderne Menschen. In der Antike ist das aber etwas sehr Vertrautes gewesen und in der Bibel wird das Joch als Bild ganz oft verwendet. Das Joch ist ein Zuggeschirr, das sehen Sie auch auf dem Bildli, ein Zuggeschirr für Tiere mit einem Querbalken aus Holz, wo man zwei Tiere können vor einer Karre oder vor einem Wagen spannen. Jetzt lädt Jesus uns ein in eine Jochgemeinschaft, unter sein Joch. Bei Jesus ist es ein Joch, das massgeschneidert ist. Massgeschneidert für zwei Personen. Weil er macht es anders als viele andere Sachen, die uns können in dem Sinn vor eine Karre spannen. Er tut uns nicht vor seine Karre einspannen und treibt uns unbarmherzig an, sondern er stellt sich neben uns. Er nimmt den Platz neben uns im Joch ein. Das ist ein riesengroßer Ausdruck von Identifikation mit uns. Ein Ausdruck von Solidarität mit uns und von der Bereitschaft, mitzutragen und uns beizustehen, wenn wir im Leben unterwegs sind. Wer sich unter das Joch von Jesus begibt, der gerät eben nicht unter seine Knuten, sondern hat in ihm den stärksten Bundespartner, den er sich vorstellen kann. Das Joch von Jesus ist leicht, weil er uns nicht unterdrücken möchte, sondern retten. Und seine Herrschaft dient uns und befähigt uns zum Leben. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, sagt Jesus über sich. Mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Jesus beschreibt da etwas, wo im Gegensatz steht zum Joch, wie es eigentlich sonst ist. Sein Joch ist erträglich, es ist nicht drückend. Und das ist das Paradoxe am Evangelium, dass wir eingeladen werden in eine Abhängigkeit. Wir werden eingeladen, in dem Sinn mit Jesus in das Joch hineinzukommen, aber er verspricht uns in dem Innen dann Freiheit. Jesus will uns nicht verurteilen, sondern aufrichten. Er will uns nicht verdammen, sondern neu ausrichten. Und in der Bibel gibt es ganz viele verschiedene Stellen, wo der Unterschied zwischen einem menschlichen, drückenden Joch und einem leichten Joch von Gott beschrieben werden, herausgestrichen werden. Und ich möchte diese Aspekte noch mit euch anschauen. Das Joch hat in der Bibel verschiedene Bedeutungen. Eine Bedeutung ist politische Unfreiheit. Das heisst, wenn es da einen Herrscher gibt, der ein Volk unterdrückt, dann redet man, dass ein Volk unter einem Joch ist von einem Herrscher, von einem König beispielsweise. Im Alten Testament ist das immer wieder ein Thema. Und Gott setzt da einen Kontrapunkt. Er sagt beispielsweise in Jeremia 28,2: So spricht der Herr der Herrscher, der Gott Israels: Zerbrochen habe ich das Joch des Königs von Babel. Das bedeutet, dass Gott Einfluss nimmt auf die Geschichte, dass er über allen Herrscher steht von dieser Welt. Also Gott möchte die Dimension vom Joch, nämlich politische Unfreiheit, er hat eine Antwort auf das. Denn das Zweite, die zweite Bedeutung vom Joch ist Sklavendienst. Wer versklavt ist, wer in dem Sinn gedrückt ist von einem anderen Mensch, der ist unter einem Joch. Und da sagt Gott im 3. Mose 26,13: Ich bin der Herr, euer Gott, der euch aus Ägypten geführt hat, wo ihr Sklaven gewesen seid. Ich habe euer Sklavenjoch zerbrochen und euch wieder aufrecht gehen lassen. Wir haben nicht einen Gott, der uns versklavt und unterdrückt, sondern wir haben einen Gott, der uns befreit und aufrichtet. Die dritte Dimension vom Joch ist die Sündenlast. Und ich denke, dass alle von euch, die jemals das erlebt haben, dass nach einer Schuld etwas, das schief gelaufen ist, etwas, das ihr vielleicht nicht mehr können, wieder gut machen konnte, dass euch das gedrückt hat, ihr könnt wahrscheinlich etwas anfangen mit dem Bild. Die Sündenlast kann ein Mensch erdrücken. Schuldgefühl kann ein Mensch erdrücken, können wie ein Joch im Nacken sein. Und darum ist das Wort aus dem Römer 8, Verse 1 bis 2, für mich eine zentrale, ganz wesentliche Stelle, die eine riesige Bedeutung hat im Zusammenhang mit der Befreiung der Sünde. Da steht, es gibt, Paulus sagt das, es gibt also keine Verurteilung für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes, der in Christus Jesus Leben spendet, hat dich befreit vom Gesetz der Sünde und des Todes. Das heisst nichts anderes als das Joch von Jesus, das eben Leben spendet, zum Leben führt, das Joch von der Sünde und vom Tod überwunden hat. Und dann noch die vierte Dimension vom Joch. Gesetzlichkeit. Das ist auch eine mögliche Form von Druck oder Unterdrückung. Gesetzlichkeit, das ist das, was bei den Pharisäern so ein grosses Thema war. Das war der Grund, warum Jesus so viel im Clinch war mit den Pharisäern. Von ihnen steht im Evangelium, dass sie den Menschen Lasten auferlegen. Mit all diesen Gesetzen, mit all diesen Bestimmungen, mit all dem Druck müssen gut sein vor Gott. Religiosität, Gesetzlichkeit kann auch so ein Joch sein, auch etwas sein, das uns drückt. Und da sagt Jesus in Matthäus 9,13: Geht aber und lernt, was es heißt. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Das ist übrigens ein Wort aus dem Hosea. Barmherzigkeit will ich und nicht Opfer. Ich bin nicht gekommen, Gerechte zu rufen, sondern Sünder. Da betont Jesus noch einmal mehr, dass er eben für die Mühseligen, für die Beladenen, für die, die versagen, gekommen ist. Für all die Menschen, die ihr Leben und auch ihren Glauben nicht immer perfekt auf die Reihe bekommen. Soweit ein paar Hinweise zum Joch, zu der Bedeutung vom Joch und zu dem Gegenentwurf, den Gott uns hier zeigt. Ich möchte jetzt noch einen letzten Aspekt anschauen, den letzten Blickwinkel. Nämlich die verheißene Ruhe, wenn Jesus sagt, ich will euch erquicken, ich will euch Ruhe schenken. Ich will euch erquicken, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das Wort, das griechische Wort, das hinter erquicken steht, ist Anapauso. Und auch wenn ihr nicht Griechisch könnt, klingt wahrscheinlich da etwas an. Nämlich unser deutsches Wort Pause. Erquicken, das bedeutet nichts anderes als eine Pause verschaffen. Aber auch lebendig machen, erfrischen, beleben, neues Leben schenken oder Möglichkeiten eröffnen. Das heisst, Jesus lädt uns ein zu einem Perspektivenwechsel. Wenn wir unter sein Joch kommen, dann tut er uns erquicken. Das heisst, er gibt uns eine Gelegenheit, bei ihm aufzuschnaufen, Abstand zu gewinnen von all dem, was uns sonst herausfordert, Ruhe zu finden. Und Ruhe heisst da nicht einfach Untätigkeit oder Langweile oder so, sondern Ruhe hat in dem göttlichen Sinn eine existenzielle Bedeutung. Wir können von Frieden reden, einen tiefen Frieden, Heimat, Zugehörigkeit, auch Identität und vor allem auch Versöhnung. Versöhnung vielleicht auch mit den Kapiteln von unserem Leben, die eben schwierig sind und vielleicht schwierig bleiben. Jesus möchte alle unguten Imperative in unserem Leben zum Schweigen bringen. Er möchte all das, was uns fordert, was uns umbefiehlt, was uns antreibt, möchte er zum Schweigen bringen. Er verspricht uns nicht ein unbeschwertes Leben, aber was er uns verspricht, ist, dass wir mit ihm als Beistand unser Menschsein können gelassener bewältigen. Ich habe am Anfang der Predigt eine Gleichung mit euch geteilt. Und gleichzeitig eine Warnung ausgesprochen. Die Gleichung, die vielleicht unsere Grundtendenz ist und die uns auch die Welt vorlebt. Die Gleichung frei von Not und Elend plus selbstbestimmt Leben, das bedeutet Glück. Und ich habe euch gewarnt, gerade auch durch unseren Text, dass Gott die allzu menschliche Logik auf den Kopf stellt. Tatsächlich begegnet uns in Matthäus 11 eine andere Gleichung. Eine, die es in sich hat. Eine, die Herz und Verstand sich zuerst noch ein bisschen daran gewöhnen müssen. In Matthäus 11 wird uns die folgende Gleichung nämlich vor Augen geführt. Mühselig und beladen, plus unter das Joch von Jesus kommen, das beinhaltet Ruhe, Frieden und Freiheit. Ich will mit dem nicht sagen und mit dieser Predigt nicht sagen, dass es uns muss schlecht gehen oder dass Gott es schlecht mit uns meint. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass uns bewusst wird, dass die Dimension vom Mühseligsein, vom Beladensein, es liegt an uns selber, dass die Dimension darf sein, dass wir die in unserem Glauben nicht aussparen müssen und dass Jesus genau die Dimension auch adressiert. Zusammenfassend könnte man sagen, mit dem Paulus, Galater 5, 1, besser kannst du noch eins weiter, sagt der Paulus, zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Zur Freiheit hat uns Christus befreit. So steht nun fest und lasst euch nicht wieder das Joch der Knechtschaft auflegen. Ich möchte beten. Jesus, du kennst unsere Sehnsucht und unseren Wunsch auch nach einem einfachen Leben, nach einem Leben ohne grosse Widerstände, nach Glück, nach Zufriedenheit. Und es ist gar nicht so einfach, das anzunehmen und auch zu verstehen, dass du irgendwie anders definierst. Dass Leiden und die Herausforderungen bei dir irgendwo so Platz haben, wirklich einen Platz haben. Ich denke, es ist wirklich eine riesen ein riesiges Geschenk, dass wir kommen dürfen, dass wir nicht zuerst irgendwie alles abladen und alles von uns werfen, sondern dass wir kommen dürfen, so wie wir sind, beladen und belastet. Aber auch fröhlich, wenn wir fröhlich sind. Danke, dass du auf beides eine Antwort hast und dass wir dürfen einfach echt sein vor dir. Du weißt, wie es allen geht im Moment, auch in dieser speziellen Zeit, wo wir drinnen sind. Du weißt um alle Lasten, um Nöte, aber auch vielleicht um Joch, wo wir uns selber auferlegt haben, wo wir unsere Sachen reinmanövriert haben, wo jetzt plötzlich unser Leben bestimmen. Du siehst, wo es Joch gibt, wo uns vielleicht auferlegt sind worden von aussen. Danke, dass du uns einlässt unter dein Joch und dass es sich lohnt, dorthin zu kommen, weil du vertrauenswürdig bist, weil du so ganz anders bist als sonst Herrscher auf dieser Welt. Und ich möchte einfach bitten, dass du uns ermutigst, immer wieder dich aufzusuchen, uns immer wieder dir zu zeigen, dir zuzumuten und dass wir dürfen lernen, was es heisst, mit dir unterwegs zu sein. Danke vielmals, dass du es gut mit uns meinst, dass du bereit bist, mit uns ins Joch hineinzukommen, dass du unserer Seite gehst. Danke, dass du so treu an uns interessiert bist. Amen.